Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit der Co-Founderin von Oxolo, Elisabeth Lorange.
Aber ehrlich gesagt, damit verdienen wir natürlich Geld mit dem E-Commerce-Produkt, aber going forward wird das auch nach wie vor da bleiben, weil wir die Trainingsdaten davon nutzen. Aber wir werden immer mehr in den Enterprise-Bereich gehen, in den wirklichen, also mit diesen Trainingsvideos und was das Compliance-Videos beinhaltet, Rechtfertigung, Erklärvideos und so weiter. Und da spezifischer zu werden, ist sicherlich die Zukunft für uns.
Die Story von meiner heutigen Gesprächspartnerin Elisabeth Lorange finde ich aus mehreren Gründen spannend. Warum? Erstens ermöglicht Oxolos Geschäftskunden nur auf Basis von Text Videos zu erstellen, die Produkte oder Arbeitsabläufe erklären. Wie dieses Modell ökonomisch funktioniert, fand ich schon mal ganz spannend. Zweitens hat die Firma zwei Produkte mit komplett unterschiedlichen ICPs, fand ich auch spannend. Drittens gewinnt Oxolo komplett ohne Marketing 3000 neue User pro Tag. Wie man das managt und monetarisiert, hat mich auch interessiert. Und viertens habe ich mit Elisabeth über Fundraising gesprochen. Das fand ich insbesondere deshalb interessant, weil Oxolo diese Woche eine Funding-Runde über 13 Millionen Euro bekannt gegeben hat. Und alle, die Tech-Themen insgesamt spannend finden, will ich noch darauf hinweisen, dass wir für den nächsten Artist Summit einen dedizierten Tech-Track einführen. Also neben Commercial-Foundern freuen wir uns auch sehr über Bewerbungen von Top-CTOs und technischen Co-Foundern, die sich mit anderen CTOs austauschen und noch mehr zu Tech-Themen lernen wollen. Bewerbungen könnt ihr ab sofort abschicken über www.artist.net. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch mit Elisabeth Lorange und mit mir, Janis Bandorski.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Bei mir ist heute Elisabeth Lorange von Oxolo. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Hi, Janis. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich würde sagen, bevor wir tief einsteigen, sagst du mal kurz, was ist Oxolo und was ist deine Rolle bei Oxolo? Also quasi, wer bist du und was machst du?
Ja, also Oxolo macht Text-to-Video. Das heißt, wir erstellen automatisch Produktvideos und Marketingvideos für E-Commerce überwiegend. Und meine Rolle ist der Chief Commercial Officer und ich bin die Co-Founderin. Das heißt, wir haben gemeinsam das vor 3 Jahren gegründet ungefähr und sind seitdem auf einem Weg nach oben.
Sehr schön. Gemeinsam mit Heiko Huberts, ne?
Genau. Mein Co-Founder ist Heiko Huberts. Der ist normalerweise im Gaming-Bereich bekannt, aber wollte nach langen Gaming-Zeiten mal etwas anderes machen.
Okay. Und was hast du davor gemacht? Was ist dein Background? Und wie habt ihr dann die Wege zueinander gefunden als Co-Founder?
Ja, ich war vorher VC, das heißt, ich war bei Neuhaus Partners, das ist einer der ältesten deutschen VCs, die haben 3 Fondsgenerationen und irgendwann fand ich doch das operative Geschäft interessanter und bin wieder auf die andere Seite der Macht gewechselt. Vor Neuhaus war ich CFO bei auch einer Tech-Bude bei Flio, das war ein Startup von Stefan Uhrenmacher. Davor hatte ich mein eigenes Startup, also ich bin immer der Tech-Welt treu geblieben, aber ursprünglich bin ich eigentlich Juristin und habe Master in Finance gemacht, das heißt, ich habe beide Backgrounds sozusagen.
Mhm. Und du hast jetzt, Entschuldigung. Ja, okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt vor knapp 3 Jahren gegründet und ihr habt ein Startup gegründet vor 3 Jahren, was mit generativer AI zu tun hat, beziehungsweise generativ Videos erstellt. Ich glaube, wenn du erzählt hättest, dass ihr vor 1 Jahr gegründet habt, dann wäre niemand überrascht und alle sagen, ja klar, verstehe ich. Aber wenn du vor 3 Jahren jemandem gesagt hast, ich baue jetzt ein Startup, wo aus Text Videos erstellt werden, generativ, was habt ihr da gesehen zu dem Zeitpunkt? Woher habt ihr den Trend erkannt und wie haben Leute darauf reagiert?
Ja, Heiko war im Valley vor 3 Jahren bei der South by Southwest und das letzte Mal vor Corona war das, glaube ich, oder das erste Mal nach Corona. Auf jeden Fall war da Gen AI schon das Thema der Stunde. Also es gab keinen, der nicht darüber geredet hat, und auch in der ganzen Deep Tech Welt, wenn du mit Entwicklern gesprochen hast oder an den Unis warst, dann war allen eigentlich klar, dass das der nächste, nicht nur Hype, aber auch wirklich die nächste revolutionäre Technologie sein würde. Und uns war das auch klar, aber in der Tat war es extrem schwierig, das irgendwem zu erklären, was wir machen. Auch selbst meinen techies nerdigsten Freunden hatten wenig Verständnis dafür, dass wir damals noch versuchten, aus Links Videos zu erstellen. Aber inzwischen ist es halt so weit, dass es tatsächlich alles automatisiert funktioniert und alle verstehen. Und Gott sei Dank habe ich durch ChatGPT einen extremen Hype mitbekommen und auch einen riesen Aufwind. Ohne den wäre das sicherlich nicht so einfach gewesen.
Ich glaube, für unsere Zuhörenden und ehrlicherweise auch für mich musst du nochmal erklären, was ihr ganz konkret macht. Sagen wir mal, ich verkaufe etwas im Internet. Was soll ich denn verkaufen? T-Shirts, Turnschuhe, Schmuckkettchen oder dann doch eher Bolzen für die Befestigung von Querträgern im Bau?
Ja, also kannst du mit uns alles verkaufen. Überwiegend unsere Kunden, also wir haben 2 verschiedene Säulen. Eins sind Enterprise-Kunden, die mit uns Trainingsvideos machen, und eins sind eben die E-Commerce-Videos. Und wenn du im E-Commerce bist, dann weißt du, dass du deine Conversion über Content steigern kannst und insbesondere über Videos. So, das heißt, das menschliche Gehirn nimmt 90% des Inhaltes eines Videos wahr und speichert es. Und nur 10% eines Textes. Das heißt, egal wie das Video aussieht und vor allen Dingen, sobald da ein Mensch drin vorkommt, nimmst du es wahr, speicherst und hast Interesse dran als Mensch. Und damit steigt deine Conversion. So, das heißt, die ganzen E-Commerce-Seller, die im Longtail bei Amazon Zahnbürsten verkaufen oder Schrauben oder Socken, ja, die brauchen alle Content und Videos. Und die manuell zu erstellen, ist extrem teuer und langwierig. Und bisher gab es halt keine Lösung, das automatisiert zu machen. Und bei uns kannst du den Link des Produktes, also das heißt amazon.com/socken, einfach den Link nehmen, reinpasten, auf Generate oder Erstellen klicken und dann bekommst du ein MP4 per E-Mail zugeschickt oder beziehungsweise den Link zum MP4 und kannst es dir runterladen und hast dann ein Video. So. Und das Video kannst du dann auf deine Listings hochladen und damit hast du wesentlich höhere Conversion, mehr Engagement und alles, was du halt brauchst, um zu verkaufen.
Ich habe gelesen in einem Artikel, dass Kunden, die Oxolo einsetzen, 33% höhere Conversion Rate haben nach 3 Monaten als der Vergleichsbenchmark. Ist das belastbar?
Ja, das ist in der Tat belastbar. Ich finde es nach wie vor schockierend. Wir haben das mehrfach verprobt und getestet und kommen immer noch nicht drüber hinweg. Also so zwischen 27% und 33% haben wir gesehen, insbesondere bei Kunden in den USA in der Tat und insbesondere bei Amazon-Kunden. Zumal unsere Videos sind jetzt keine High-End-Videoproduktionen, wie irgendwie Nike für den neuesten Turnschuh machen würde. Es ist eher nicht eine Slideshow, aber ein Video mit verschiedenen Szenen und einem Avatar, der eigentlich ein richtiger Mensch ist, den wir digitalisiert haben und der das Produkt bewirbt. Nichtsdestotrotz ist es ganz einfach, also sind ganz belastbare Zahlen und es funktioniert, ja.
Das heißt, wenn ich den Link schicke von einem paar Socken, dann kreiert ihr einen Avatar, der mit diesen Socken rumläuft. Und wenn ich dir einen Link schicke von einem Hoodie, dann hat die Person einen Hoodie an. Wenn ich dir einen Link schicke von einem Rasenmäher, dann mäht die Person Rasen. Oder wie muss ich mir das nochmal greifbar vorstellen?
Nee, soweit ist es leider noch nicht. Momentan ist da ein Avatar oder ein Schauspieler, der dann dir erzählt, wie großartig die Socken sind, weil die vielleicht besonders fein gestrickt sind. Oder es ist Bio-Baumwolle und keine Ahnung was. Das heißt, die Info wird aus dem Listing gezogen, aber eben auch aus dem Internet, und unsere KI erstellt dann einen Text. Dieser Text wiederum wird dann von dem Avatar gesprochen mit der entsprechenden Stimme.
Ja. Okay, also ich sehe überwiegend das Gesicht von dem Avatar, der dann die USPs des Produkts mir erklärt nochmal.
Genau, so bis zur Schulter, ja, genau.
Ja, okay, verstanden. Jetzt sitzt Elisabeth in ihrem Büro, nehme ich mal an. Hinter ihr ist nämlich so ein Roll-Up mit 2 Menschen. Ich kann nicht genau sagen, ob es echte Menschen sind oder ob es Avatars sind, aber ich vermute, die haben was mit eurem Produkt zu tun.
Ja, genau, das sind Avatare. Aber die Avatare werden aus echten Menschen gemacht. Also wir erstellen nicht aus einem 3D-Modell einen künstlichen Menschen, weil wir es getestet haben, dass Menschen, also dieses Problem des Uncanny Valleys ist halt sehr groß. Das heißt, man muss richtige Menschen nehmen, die wir digitalisieren und dann die Gesichter werden dann auf unsere KI oder die KI trainiert dann den Mundbereich und die Gesichter, sodass sie alle sprechen können. Das heißt, man kann bei uns die Listings eben auf Knopfdruck in 80 verschiedenen Sprachen machen, in 300 verschiedenen Stimmen. Und wir haben verschiedenste Gesichter, die wir alle geshootet haben. Es sind alles ganz normale Models oder Schauspieler gewesen, die dann das Produkt bewerben können. Und das ist besonders relevant, weil man damit sehr hart targetieren kann. Und das kann man bei uns auch ganz klar selektionieren, also für welchen Markt, für welche Zielgruppe, für welches Alter, Geschlecht und so weiter. Und dann eben ein Avatar nehmen und eine Sprache, eine Stimme, die dazu passt.
Und verändert sich auch die Wortwahl dadurch oder ist das dann eher die Optik und das Auftreten des Avatars?
Auch die Wortwahl, ja. Das wird dementsprechend angepasst. Also die Semantik ist zielgebunden an den jeweiligen.
Okay, soweit verstanden. Du bist der CCO, also die Chief Commercial Officer. Du bist verantwortlich dafür, dass der Umsatz steigt und ihr neue Kunden gewinnt letztlich. Wenn ihr 27-33% Conversion Uplift nach 3 Monaten seht, dann müsst ihr eigentlich jeder E-Commerce-Player auf der Welt Oxylo einsetzen. Warum ist das noch nicht so und was tust du dagegen? Und vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was auf der Reise besonders gut funktioniert hat und diese Reise einfach nochmal ein bisschen für uns umreißen.
Ja, also folgendermaßen. Momentan haben wir pro Tag 3.000 bis 4.000 neue Kunden, ohne dass wir Marketing schalten. Also ich habe
keine. Warte mal, du hast gerade gesagt, ihr habt an jedem Tag 3.000 bis 4.000 neue Kunden.
Ja, oder User, sagen wir mal User. Ja, okay. Kannst du User oder Kunden. Aber ich gebe keinerlei Marketing aus. So, kein Cent, also keine Google Ads, kein anderes Marketing. Wir haben noch nicht mal jemanden für Marketing oder Communications in der Firma. Also ja, überwiegend Entwickler. Wir haben jetzt, glaube ich, diesen Monat schon 100.000 Videos generiert. Also wir haben weit über Millionen Videos grundsätzlich generiert. Ich will nicht sagen, das Problem, aber es ist halt schon eine Challenge für uns, weil KI ist relativ teuer, also generative KI ist teuer. Das heißt, die 4.000 Kunden kommen auf unsere Seite und alle generieren erstmal ein Video, weil die ersten zwei, je nachdem, ist for free. Und gerade auch die Stimme, das insgesamt kostet uns das halt viel Geld, jeden Tag. Ja,
was bedeutet viel? Was habt ihr an Kosten für so ein Video?
Na, ich glaube, das kann ich nicht so ganz sagen. unser EK, unsere Produktionskosten, aber es ist schon hoch. Ja, also das ist nicht so, es ist nicht wie andere B2B-SaaS-Produkte, die extrem günstig sind. Also generative KI ist teuer, also Prozessorrechnung und die Stimmen und so weiter. Und das heißt, ich habe einen hohen Kostenblock jeden Tag an Kunden, die erstmal for free Videos generieren. Und da muss man natürlich versuchen, Kunden, die dann Abonnements abschließen und so weiter, gegenzurechnen. Mhm. Und das ist ist halt schwierig. So, deswegen hat noch nicht jede Firma bei uns einen Account, weil wir noch gar nicht an der Stelle sind, wo wir so krass anfangen zu skalieren und Marketing draufpumpen und so weiter. Das wird jetzt aber kommen. Also das wird jetzt nächsten Monat, werden wir damit anfangen und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Aber wie gesagt, es ist ein teurer Spaß, aber wir verdienen auch schon ganz gut Geld, natürlich mit den ganzen Amazon-Kunden, die 300.000-400.000 Produkte haben und für jedes ein Video brauchen. Und ein Video kostet bei uns ungefähr $6. So. Also.
Ein Video für ein Produkt kostet $6? Mhm, okay. Die ersten 1 oder 2 Videos, wenn ich mich neu angemeldet habe, sind for free, hattest du gesagt. Genau. Mhm. Und dann machen relativ viele Kunden das Video, das kostet euch viel Geld. Und eure Challenge ist, dass noch nicht alle von denen oder irgendwie ein geringer Teil von denen, die ein Testvideo machen, dann aber auch tatsächlich konvertieren.
Ja, also Conversion schon ganz gut. Also generative KI hat typischerweise schlechte Conversion Rates, weil die Produkte sind natürlich noch alle relativ neu. Alle versuchen Art Layer-Produkte zu bauen auf den existierenden Modellen, auf ChatGPT und so weiter. Wir haben tatsächlich unsere eigenen Modelle dahinter zum Teil. Und es ist momentan noch, ich will nicht sagen Try and Error, aber es ist halt, es ist auf jeden Fall challenging, ne? Die Conversion Rate noch höher und höher zu bekommen.
Ja, wie differenziert ihr euch denn vom Wettbewerb, wenn du jetzt gesagt hast, manche versuchen es auf ChatGPT, es gibt dann ja auch so, ich bin nicht so tief in dem Game, aber sowas wie Midjourney oder gibt es ja auch schon für Videos und ich sehe manchmal
in meiner Bubble, dass Menschen davon sprechen, dass Serien oder Kinofilme demnächst von generativer KI erstellt werden könnten. Was macht ihr anders als der Wettbewerb und diese eher generischen Tools? Ihr habt ja jetzt einen sehr speziellen Use Case.
Ja, also ich glaube, der Wettbewerb ist, wie du schon sagst, generischer. Das heißt, bei uns ist es halt, wir lösen das Problem, dass E-Commerce hat, kein Content zu haben oder dass es aufwendig ist, für die Content zu generieren. Das Gleiche gilt für die Enterprise-Kunden. Aber bei den anderen da ist das Problem, dass man Kreativität selber mitbringen muss. Man muss selber Texte mitbringen, man muss Ideen mitbringen. Und ich glaube, das ist bei vielen die große Hürde.
Du hast gesagt, ihr seht einen deutlichen Conversion Uplift, wenn E-Com-Händler eure Videos einsetzen. Und hast gesagt, ihr habt 3.000 bis 4.000 neue User pro Kunden pro Tag, die das ausprobieren. Jetzt frage ich mich, das sind ja 1 Million, mindestens 1,1 Millionen neue User pro Jahr, die das Angebot sich zumindest mal angucken. Welche Sachen habt ihr denn ausprobiert, um die Leute, die bereit sind, das auszuprobieren, dann auch in zahlende Kunden zu konvertieren? Was hat davon gut funktioniert? Was hat davon nicht gut funktioniert? Vielleicht kannst du dir ein paar Learnings teilen, aus dem andere B2B-SaaS-Founder dann was lernen können.
Ja, also der größte Hebel ist bei uns definitiv Product, also Produktqualität und Features, also das heißt neue Funktionen, die das Ganze einfacher machen. Dann bei uns sind es die Avatare, also neue Avatare sind dazugekommen, neue Stimmen sind dazugekommen, bessere Stimmen, die natürlicher klingen. Dann Feature Upgrades im Editor, das heißt, dass man noch mehr Farben hinzufügen kann und das eigene Logo hinzufügen kann und dergleichen. Also das war einer der treibenden Faktoren im ganzen Conversion Game. Dann sicherlich was bei uns auch die Conversion gesteigert hat, war, als wir Funktionalitäten für spezielle Geografien verbessert haben. Also zum Beispiel hatten wir am Anfang, war unser Arabisch nicht so gut. So, das heißt, also dann haben wir das durch verschiedene arabische Mitarbeiter haben es gecheckt und so weiter. Und dann haben wir die arabischen Features verbessert. Und dann sind wir im ganzen arabischen Markt stärker geworden. Also grundsätzlich muss ich sagen, ist zu 99% bei uns über Produktqualität gekommen. Tatsächlich, ja.
Okay, und jetzt hattest du auch schon angedeutet, dass ihr den nächsten Gang hochschalten wollt und euch darauf fokussieren wollt, diese Conversion-Qualität zu verbessern. Dazu braucht ihr wahrscheinlich einerseits gute Leute, andererseits oder damit einhergehend dann auch Geld und auch Ideen, wie ihr die Conversion-Rate hochfahrt. Habt ihr die denn schon, wie ihr aus diesen 3.000 Leuten, 3.000 bis 4.000 Leuten, die sich das am Tag angucken, dann die Conversion Rate tatsächlich hochtreiben? Du sagst jetzt, ihr habt ein richtig geiles Produkt, dann denkt ihr wahrscheinlich den ganzen Tag drüber nach, wie können wir den Leuten denn zeigen, wie geil dieses Produkt ist? Und wie macht ihr das? Wie sieht eure Buyer Journey da aus?
Also großer Teil ist natürlich Marketing, das heißt targetiertes Marketing, dass unser Produkt auch genau die richtigen Leute erreicht. Das ist sicherlich momentan, das ist ja, ich will nicht sagen, Prinzip Gießkanne, weil wir gar kein Marketing schalten und nichts machen. Aber es ist natürlich noch ein bisschen wild, wenn irgendwie aus der ganzen Welt die Leute dieses Produkt probieren und es nicht beim richtigen Endkunden landet. Ne? Mhm. Das heißt, das ist natürlich Prio Nummer eins, dass wir super dezidiert die richtigen Leute targetieren, um dann die richtigen Kunden zu gewinnen. So, dann haben wir immer wieder Feedback-Schleifen und so weiter. Aber ehrlich gesagt, damit verdienen wir natürlich Geld mit dem E-Commerce-Produkt, aber going forward wird das auch nach wie vor da bleiben, weil wir die Trainingsdaten davon nutzen. Aber wir werden immer mehr in den Enterprise-Bereich gehen, in den wirklichen, also mit diesen Trainingsvideos und was das Compliance-Videos beinhaltet, Rechtfertigung, Erklärvideos und so weiter. Und da spezifischer zu werden, ist sicherlich die Zukunft für uns.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das war jetzt der zweite Baustein eures Business. Also ich nehme mal mit, es kann ja auch helfen, dann stärkere Vorqualifizierung zu machen, weil jeder User, der eigentlich nur mal rumspielen und es ausprobieren will, kostet euch ja richtig Geld. Hattest du vorhin schon erwähnt, dass für jedes Video auch Kosten entstehen. Und da vielleicht den Funnel so anzupassen, dass nur die Leute mit einem echten kommerziellen Interesse dahinter oder mit einem hohen Buying-Intent dann auch das Probevideo erstellen. Richtig. Aber dann lass uns mal den zweiten Bereich stärker ins Auge fassen, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es so, dass man entweder eine Gebrauchsanweisung schreiben kann für Menschen, die sich dann durchlesen oder nicht, oder man zeigt ihnen eben ein Video, wo eine Person, wo der Lernende, die Lernende gerne zuhört, einem was erklärt in eigenen Worten und man dann diesen Schritten Folge leisten kann. Und das kann man in ganz verschiedenen Bereichen der Unternehmung anwenden. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Genau. Es gibt also drei große Use Cases. Eins ist definitiv sind, wie du sagst, die Erklärvideos beziehungsweise die in der Fertigung die Erklärvideos, wie Maschinen zum Beispiel funktionieren. Ja, die sind ganz, ganz großartig. Das heißt, wir können aus einer Gebrauchsanleitung, die können wir uns einfach durchjagen, können wir die summarisen und daraus ein Erklärvideo machen, was wir dann wiederum auf denjenigen anpassen können und ihn in seiner Muttersprache abholen mit seinen Worten. Also die Semantik kann dementsprechend auch angepasst werden. Das kann dem Management-Level angepasst werden. Das kann dem Alter angepasst werden. Das kann der Demografie. Es gibt Ländlichkeitsindexe. Das heißt, wenn es ein besonders ländlicher Bereich ist, in dem die Videos sich angeguckt werden, weil dort meinetwegen die Fertigung lokalisiert ist, werden die Videos so angepasst, dass der Wortlaut halt dementsprechend mehr Sinn ergibt als in meinetwegen Gebieten, die eher städtisch sind. So, also das ist der eine, das sind diese Fertigungsvideos. Dann der andere große Bereich sind definitiv Compliance-Videos. Alle großen Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter jedes Quartal schulen und man muss es auch tracken, dass die Mitarbeiter die Videos wirklich bis zum Ende sehen. Dann werden sie daraufhin getestet. Und wie ich eingangs erwähnte, werden Videos mit Menschen drin viel eher wahrgenommen, beziehungsweise die Inhalte werden eher gespeichert im Gehirn. Und deswegen haben wir, wie gesagt, diese Menschen, die auch, also Avatare aus richtigen Menschen. Und diese Compliance-Videos werden auch automatisch wieder auf die richtigen Management-Ebene wird's angepasst Geografie, also das heißt, ein Mitarbeiter, der bei VW am Fließband in Mexico City arbeitet, sieht ein anderes Video von der Semantik her, von dem Avatar her, von dem Hintergrundbild, von der Musik und so weiter, als der gleiche in China. So. Das heißt, damit erzielen wir dann eine viel höhere Conversion, wenn du so möchtest. Also Conversion im Sinne von Engagement des Mitarbeiters mit dem Video und wie lange er sich's anguckt, wie gut seine Testergebnisse sind, nachdem er das Video fertig gesehen hat.
Ja. Und wie wichtig sind die Geschäftsbereiche bei euch, die beiden im Verhältnis zueinander?
Es ist sehr wichtig. Also diese ganze Enterprise, unser Enterprise-Kunde.
Meine Frage war schlecht formuliert. Ihr habt zwei Geschäftsbereiche. Das eine sind E-Com-Videos und das andere sind eher Schulungs- und Trainingsvideos. Und ist das 50-50 oder wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Bereichen?
Also wir haben deutlich mehr Kunden im E-Commerce-Bereich, aber da ein Video an der Stelle $6 kostet, ist es natürlich kein Vergleich zu den Enterprise-Kunden. Also die Enterprise-Kunden generieren ein viel, viel, Vielfaches von den E-Com-Kunden. Einfach, aber weil da dort ist natürlich auch die Fragestellung viel komplexer, ja. Also typischerweise ist das dann per API verbunden. Und da sind eben diese ganzen Stellschrauben, die dann auch unternehmensspezifisch angepasst werden. Die Texte, wie gesagt, werden angepasst. Da ist viel, viel, viel mehr Aufwand als bei dem E-Com. E-Com ist einfach Link rein und Video raus. Und auf der Enterprise-Seite ist es wesentlich komplexer. Aber deswegen macht natürlich auch die Enterprise-Seite viel mehr Umsatz und ist viel lukrativer.
Alright, okay. Ja, soweit verstanden, soweit klar.
Noch dazu ergänzend möchte ich sagen, wir brauchen aber die E-Commerce-Seite, weil wir das als Trainingsdaten brauchen. Wir können mit jedem Video lernt die AI, was funktioniert, was nicht funktioniert, welcher Avatar, welcher Wortwahl, welche Hintergrundmusik, welches Hintergrundvideo. Also bis ins granular, wirklich kleinste Detail tracken wir, was gut läuft und daraufhin wird's wirklich täglich verbessert, ja.
Ja, okay, das leuchtet ein. Ich würde jetzt gerne mal in die Anfangszeit von Oxalo zurückspringen, weil ich gerne verstehen würde, von der Idee bis zu dem ersten funktionierenden Modell, welche Schritte lagen denn dazwischen? Wie viel Zeit, welches Personal habt ihr gebraucht und was habt ihr konkret in der Zeit gemacht?
Ja, wir haben, also ganz am Anfang haben wir einige Pivots oder Iterationen sozusagen hinter uns. Wir haben angefangen mit also das erste richtige Produkt war eine Kinder-App, die hieß Tippy, T-I-P-Y. Und Tippy waren Charaktere, kleine Mickey-Mäuse, Schlümpfe, wie auch immer, mit den Kindern kommunizieren und spielen konnten. Das heißt, es war wie ein Tamagotchi 2.0. Und in der App konnten die Kinder mit den kleinen Avataren, wenn du so willst, oder kleinen Charakteren sich unterhalten. Die konnten mit denen lernen, die konnten spielen, singen, was auch immer. So, das haben sie auch gemacht. Also wir hatten 70.000 Kinder, die das aktiv genutzt haben, war auch sehr gut. Nur das Problem war, dass es war halt Two-Way-Communication. Ne? Das ist noch komplexer, als was wir jetzt machen. Was wir jetzt machen, ist ja nur One-Way. Das heißt, dass der Avatar etwas spricht und that's it. So. Aber auf der Seite war es so, dass der Avatar eben gehört hat oder der Charakter, was das Kind gesagt hat und darauf Antworten generiert hat. Wir wollten daraus ein Erwachsenenprodukt starten. Wir haben aber mit Kindern angefangen, weil wir uns gedacht haben, dass Kinder eher falsche Antworten und eine gewisse Latenz in der Antwort eher tolerieren. So, das heißt, weil momentan ist es immer noch
Kinder, die Latenz tolerieren. Oh, die will ich sehen. Ist bei meinen anders.
Ja. Meine fanden es cool. Also die haben dann immer brav gewartet, also so 1, 2, 3, 4 Sekunden dauerte zum Teil, bis die Antwort kam,
je nach
Auslastung. Nur das Grundproblem war, dass die KI die Kinder nicht verstanden hat, weil wenn die Kinder ba 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 sagen oder Tati oder keine Ahnung was, konnte die KI damit halt nichts anfangen. Und das hat dann irgendwann für Frustration auf Kinderseite gesorgt. Das war das eine Problem. Das andere Problem war ein bisschen, dass wenn die Eltern, letztlich ist der User nicht dein Customer. Das heißt, dass Kinder nicht diejenigen sind, die auf Bezahlen drücken, wenn sie für irgendwie App-and-Purchases oder wenn sie irgendwas anderes hinzubuchen möchten. Und da immer diesen Zwischenschritt zu den Eltern zu haben, ist nicht sehr hilfreich, ehrlich gesagt. So, und das war, aber das Problem war wirklich auf Produktseite, ehrlich gesagt, dass die KI einfach noch nicht so weit ist, dass sie Kinder, also das ganze Kindergebrabbel und so weiter rausfiltern kann. Und deswegen haben wir dann von dort aus gepivotet und gesagt, hey, wir wollen aber unbedingt was machen mit weiter generativer KI, mit den Avataren, mit den Stimmen und so weiter. Und dann haben wir uns sehr opportunistisch angeguckt, in welchem Bereich denn Videocontent dringend benötigt wird. Und haben dann systematisch geguckt und gesehen, ja, hey, E-Commerce hat ein absolutes Need für Video.
Und wie sah euer Team damals aus von der technischen Seite? Ist das was man so mit einem halben Remote-Entwickler macht? Oder saßen da schon 20 Leute, die fulltime für euch ein eigenes Modell entwickelt haben?
Ja, da waren schon über 20. Also wir sind sehr entwicklerlastig, also 80% Entwickler. Das wird sich jetzt gerade ändern. Also ich hire gerade Sales und Marketing jetzt und alles Mögliche. Aber bevor waren wir überwiegend Entwickler. Wir hatten halt ein großes eigenes NLP-Team, viele Computer Vision Engineers, wir hatten ein eigenes Stimmteam, also eigene TTS-Leute, wir haben selber Stimmen aufgenommen. Wir haben unsere Native-Mitarbeiterinnen hier im Studio in Hamburg eingeschlossen und die 12 Stunden lang Texte vorlesen lassen.
Wie viele Mitarbeitende seid ihr heute?
40 plus, also, ja.
Und wie viel davon in der Entwicklung?
Momentan bestimmt 30, 35. Also
Ja,
es ist sehr, sehr entwicklerlastig. Und ja, also das Stimmenaufnehmen, das war sehr schwierig gewesen, noch vor 2 Jahren. Wenn du eigene Stimme entwickeln wolltest, musst du halt sehr viel gutes Material bereitstellen, um eine phonetische Vielfalt zu haben, um daraus halt wie Siri dann eine Stimme zu machen, die ja alles sprechen kann. Ja. Schwierig.
Wenn ich zwischen den Zeilen jetzt zuhöre, ihr heiert gerade wie wild, ihr wollt demnächst Gas geben. Ich sag mal so, in 4 Wochen ist Artist Summit. Können wir dann schon eine neue Finanzierungsrunde bekannt geben oder was ist da los?
Ja, möglicherweise schon, auf jeden Fall.
Möglicherweise kann man es in 4 Wochen bekannt geben. Okay, dann frage ich beim Summit doch nochmal nach. Ihr seid bisher VC finanziert und wie viele Runden habt ihr bisher abgeschlossen oder habt ihr bisher gebootstrapped?
Nee, wir haben zum einen gebootstrapped und zum anderen haben wir Angels drin. Also ich habe letzten September, Oktober eine Angel-Runde gemacht und habe ganz viele typische Angels im Cap-Table. Und den Rest haben wir gebootstrapped tatsächlich. Aber das, wie gesagt, ändert sich gerade.
Mhm. Okay. Dann sind wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit gegangen. Ich würde gerne auch den nächsten Schritt gehen in die Zukunft. Wo steht denn Oxalo in 3 bis 5 Jahren und was sind die Schritte, die euch dahin tragen werden?
Ja, also ich möchte gerne ultimativ in Richtung Canva gehen für Enterprise-Training sozusagen. Also ich möchte, dass jeder in der Lage sein wird, auf unsere Plattform zu gehen und Trainingvideos oder jeglichen Videobedarf einfach per Knopfdruck zu erstellen. Und dann, dass das Video dann so hypertargetiert ist, dass es genau den richtigen anspricht, auf genau der richtigen Sprache und Ansprache auch. So. Das ist sozusagen für mich persönlich erstmal das nächste Endziel oder das große Ziel. Der Weg dahin ist sicherlich Hiring von guten Leuten, das Produktiteration. Also wir haben eine Roadmap bis nach China geführt. Ich glaube, meine PMs haben jedes Mal einen Nervous Breakdown, wenn ich wieder mit einem neuen Feature komme oder schon verkauft habe und es noch nicht mehr in der Pipe ist. Das sind so die beiden großen Schritte. Und dann müssen wir sicherlich auch das ganze Marketing professionalisieren und wir brauchen Comms-Leute und was es eben alles so ausmacht, von einem Startup in eher Grown-Up zu werden. Ja, momentan habe ich das Gefühl, wir sind eher ein Teenager und wir müssen natürlich jetzt langsam Richtung den 20ern kommen, dass wir seriöser werden und größer und Prozesse professionalisieren und so weiter.
Also klassische Skalierungsthemen, genau, die da auf euch warten. Okay, ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Coole Vision, finde ich, das Canva zu werden für Trainingsvideos. Heißt dann jetzt aber auch, dass in Zukunft der Fokus eher auf den Trainingsvideos als auf den E-Commerce-Produktvideos liegen wird?
Ich denke schon, aber ich muss dazu sagen, es ist so ein bisschen verführend, wenn man, wie gesagt, 3.000 bis 4.000 neue Kunden oder User pro Tag hat, ohne dass man Marketing ausgibt, ne? Das heißt, ich würde trotzdem das gerne ein bisschen explorieren und gucken, was da noch möglich ist, weil ich habe das selber auch noch nie so gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben dieses immense Wachstum, das wir haben, ohne dass wir irgendwas damit machen, finde ich schon absurd. Und sicherlich ist das der Plan, aber ich werde trotzdem werde ein Auge darauf behalten, was im E-Com-Bereich passiert und nach wie vor investieren, auch in das E-Com-Produkt investieren, um zu gucken, wie sich es entwickelt. Also ich kann es noch nicht final sagen, ja, vielleicht explodiert das E-Com-Produkt ebenfalls und dann sage ich, dann brauche ich kein B2B-SaaS irgendwie Sales machen, was immer anstrengend ist und pump einfach nur Marketing raus, mal sehen, aber momentan fahren wir noch bei zweigleisig, ja.
Ja, verstanden. Und wie gewinnt ihr denn diese 3.000 bis 4.000 Leads heute?
Ja, das kann ich dir fast nicht sagen, was eine schreckliche Antwort ist. Aber uns haben in der Vergangenheit viele, viele Influencer gefeatured, ohne dass wir dafür gezahlt haben oder irgendwie was dafür getan haben. Also das heißt, wir haben, das fing an mit so einem griechischen Influencer, dann war das, wie gesagt, sehr in der arabischen Welt.
Und was machen die mit eurer Software? Generieren die Produktvideos für Produkte, die sie an ihre Follower verkaufen?
Nee, das sind so Tech-Influencer. FBA-Influencer tatsächlich, wusste ich auch nicht. Aber es gibt ganz viele FBA-Influencer, die in dieser FBA-Welt Sachen featuren, Sachen zeigen. Und da wurden wir gefeatured. Und dann fängt es an, ist halt wie so ein Schneeball anscheinend, dass wenn der eine damit anfing, der großen Reach hatte, nehmen das immer wieder welche auf und so entwickelt sich das weiter. Also wir werden pro Monat bestimmt 5 bis 10 Mal irgendwo gefeatured, ohne dass wir irgendwas, ohne auch zum Teil, dass wir es sehen und irgendwer schickt es uns dann und wir freuen uns, aber da kommt es her, ja.
Und kommt es auch aus dieser AI-Influencer-Bubble oder AI-Thought-Leader, die dann ständig neue Tools ausprobieren und so weiter?
Ja, bestimmt. Also da kommt es auf jeden Fall her. Und wie gesagt, wir profitieren sehr von dem Hype der ChatGPT, den seit Anfang des Jahres haben. Also momentan, ich glaube, der Nutzerzahlen gehen zurzeit ein bisschen runter. Dafür geht deren Umsatz hoch. Also die sind gut dabei in allen Belangen. Aber von dem Hype haben wir auf jeden Fall profitiert. Ja, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also Timing war sehr auf unserer Seite.
Ist ja vielleicht eine Entwicklung, die bei Oxolo dann ähnlich ist, dass ihr jetzt schauen müsst, wer sind die Nutzer, die nur rumprobieren wollen, wie am Anfang von ChatGPT, und wer sind die dann auch eine Zahlungsbereitschaft haben und kommerziell das Produkt nutzen.
Ja, genau.
Wo findet ihr denn die Kunden für eure Trainingsvideos?
Ja, das war initial, also wie das immer so ist, initial haben wir oder habe ich die ersten paar Deals, die ich gemacht habe, waren aus meinem Freundeskreis. Da habe ich die ersten Freunde, die in Enterprises waren, mit denen gesprochen. Und dann fing es an, dass wir dass immer mehr auf uns zukam. Also das heißt, ich habe irgendwie Vorträge, die ich gehalten habe und so weiter. Irgendwann kam das war so der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war jetzt, dass ich meine, dass die Sales-Leute halt proaktiv auf die Unternehmen zugehen und ganz normales Sales machen. Ja, also mit denen sprechen und Demos machen und so weiter. Also der typische Sales-Funnel, wie es immer so ist, ja.
Ja, okay, verstanden. Das heißt, wenn ich dein Produkt richtig verstanden habe, dann ist es schon so, dass die Art und Weise, wie wir einerseits einkaufen, andererseits wie wir Mitarbeitende trainieren werden, sich dadurch fundamental ändern kann. Was mich interessiert, Was sind denn Geschäftsmodelle, die darunter besonders leiden werden oder die dadurch vielleicht obsolet werden oder auch Aufgaben, die dadurch obsolet werden? Ihr verändert ja schon eine Industrie. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht und was sind deine Gedanken dazu?
Ja, das ganze Agenturgeschäft wird schwer haben in der Zukunft, ne? Also die typischerweise Content erstellt haben, die Content kuratiert haben, die das die Unternehmen betreut haben, das wird natürlich alles automatisiert werden. Also auch der ganze Kreativbereich wird automatisiert werden. Das heißt, jemand, der Banner erstellt oder eben nicht, also nicht dieser High-End-Bereich, ne, sondern eher der Longtail-Bereich, das wird alles automatisiert werden. Das heißt, alle Kreativen, der Content, alle Content-Producer, alle Agenturen, das wird sehr disruptiert werden. Und dann auf der anderen Seite, in dem Sales- und Trainingsvideos, Videobereich, da gibt es natürlich, das ist nicht so sehr disruptiv, weil die einzelnen Legal Departments oder diese Teile der Unternehmen, die den Content auf der Seite erstellen, die haben immer so ein bisschen gestruggelt damit. Ja, die haben zwar riesige Budgets für Content, für Marketingmaterialien erstellen, aber das sind Marketingabteilungen typischerweise, die das eher nervig fanden. Also denen tut man im Zweifel einen Gefallen, dass man denen eine Lösung anbietet, wo sie es ganz einfach selber automatisch machen können und nicht dann, weil die wiederum mandatieren wieder Agenturen und das ist für die teuer und nervig und aufwendig und die freuen sich eher, glaube ich, weil es absolut lebenserleichternd ist.
Das heißt, der High-End-Bereich, also eine ikonische Kampagne, wie du hattest vorhin Nike als Beispiel genannt, wird es wahrscheinlich weiterhin geben. Aber Agenturen, die dafür sorgen, dass in 16 verschiedenen Sprachen eine Anweisung zum Compliance-Training dann von jemandem erklärt wird, das wird vielleicht schwieriger. Oder jemand, der halt das Fünferpaar schwarze Socken erklärt, das nehmt ihr einer Agentur ab, beziehungsweise da gab es vorher wahrscheinlich ja keine Agentur für, sondern eher so im Longtail- bis Midtail-Bereich, sagst du, da könnt ihr aufräumen. Und habt ihr eine Einschätzung davon, wie groß dieser Markt ist? Kann man das irgendwie abschätzen?
Ach, da gibt es verschiedene, ich glaube, in unserem Deck stand immer 114 Milliarden Dollar. Also das ist eine riesen...
Das ist eine große Zahl, ja?
Ja, das ist eine große Zahl. Es sind Riesenmärkte, weil es betrifft eigentlich den gesamten E-Com-Bereich. Weil der High-End ist ja letztlich ein kleiner Teil, ich weiß nicht sagen, ich würde 5% sagen, weiß ich nicht, aber das betrifft letztlich ja diesen großen, großen Bereich an Dingen, die alltäglich gekauft werden. Und momentan wächst nicht mehr so krass wie früher, aber es wächst immerhin noch weiter und alle brauchen es, weil alle momentan auch dieses Margenproblem haben. Margen werden immer kleiner, Konkurrenz immer größer. Das heißt, alle suchen händeringend nach Lösungen, um das irgendwie zu mitigieren.
So. Ja, okay. Dann ist ein anderer Bereich, der mich interessiert, noch, weil ich jetzt verstanden habe, was ihr macht, wo ihr hin wollt, wie ihr angefangen habt. Ein paar konkrete Sachen, die du gelernt hast in der Skalierung der Firma von jetzt, vom Anfang bis jetzt. Also die ersten 40 plus Mitarbeitenden finden, das erste Produkt entwickeln, die ersten Iterationen. Ich versuche ja immer ein bisschen was rauszukriegen, was andere B2B-SaaS-Gründerinnen und Gründer auch mitnehmen können. Was fandst du denn am überraschendsten oder wo würdest du sagen, das war das, wo andere sich was abgucken können oder vielleicht auch das, was komplett schiefgegangen ist, was du auf keinen Fall wieder so machen würdest in der Skalierung?
Was ich nicht so wieder so machen würde, das dieses Rumprobieren. Also wir haben relativ viele, wir haben auch noch so kleinere Side-Projekte rumprobiert. Also ich kann immer mit dem Positiven anfangen. Was ich auf jeden Fall wieder machen würde, ist Speed. Also wir waren immer sehr schnell. Ja, wir haben sehr schnell, sehr, sehr, sehr schnell Produkte gebaut. Wir haben, was ich auch gemacht habe, was ich auch wieder so machen würde, auch in dem Hiren, war, dass ich häufig Leute gehired habe, die gar nicht so, ich will sagen, AAA klingt so böse, aber die sahen auf dem Papier auf jeden Fall nicht so aus wie so diese typischen Startup-Leute mit WHU und Stanford, keine Ahnung, sondern die kamen eher zum Teil Quereinsteiger, zum Teil, weiß ich nicht, Leute aus der Gastro klingt jetzt, also nicht für Entwickler, aber aus verschiedensten Bereichen. Ja. Nur solange, ich habe festgestellt, solange die brennen und solange die Power haben und Kreativität. Das ist auch, was mich überrascht hat, ehrlich gesagt, wie viel Kreativität es eigentlich bedarf, ja. Um außer to think outside the box. So, das, also im ganzen Hiring der Leute, weil ist das die Hauptqualität sozusagen, auf die ich achte, ist, dass jemand kreativ sein kann. Das fängt schon an bei der Gestaltung des Lebenslaufs. Wie gesagt, ich hire momentan ganz viel. Wenn ich irgendwie so cool gestaltete Lebensläufe sehe, auch grafisch, dann werde ich gleich hellhörig und gucke, oder hellsehe ich wie auch immer und gucke näher drauf. So. Okay. Was ich nicht mehr so machen würde, ist dieses Remote-Only, was wir gerade machen. Also wir sind eine Remote-Only-Company, das heißt, meine Entwickler sind überall in Deutschland verteilt, da, wo sie halt gerade sind. Wir brauchen sehr spezielle Talente, weil wir, wie gesagt, AI entwickeln und diese gerade Computer Vision Engineers, NLP und so weiter, die sitzen halt, wo sie sitzen und kommen auch nicht einfach so nach Hamburg. Und ich glaube, Entwickler tendieren ohnehin eher dazu, lieber zu Hause zu arbeiten als im Büro. Nur ist das, muss ich sagen, für die Kreativität oder auch für die Innovationskraft eines Unternehmens sehr schwierig, weil das Schaffen von neuen Produkten, neuen Ideen und so weiter ist ein sozialer Prozess. Und es fehlt mir hier tatsächlich, dass alle zusammenrotten und zusammensitzen und bis abends mit Pizza und Bier überlegen, hey, wie kann man noch was Neues schaffen oder wie kann man irgendwas total outside the box schaffen? So. Also das ist wenn ich es nochmal machen würde, jetzt, ich will nicht sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen, aber es ist jetzt, wie es ist. Ich denke, ich versuche jetzt die nächsten Leute hier in Hamburg zu heilen, aber ich sehe jetzt schon, dass das schwierig wird. Also man tradet dann so ein bisschen Qualität für being local. Mal gucken, ich versuche es so ein bisschen, aber es ist unendlich schwierig so, die auch zu managen. Ich würde sagen, wir haben bestimmt 20% Produktivitätsverlust, weil die Kommunikation so schwierig ist. Ja, weil da werden Sachen falsch verstanden, manchmal gibt es Probleme, weil Sachen falsch verstanden werden oder weil sie nicht verstanden werden. Und das nächste Problem ist, dass es alles durch Prozesse gehen muss. Ja, wir sind extrem prozessgesteuert. So, das heißt, wir haben Clickups bis nach China irgendwie. Und das ist aber sehr zeitaufwendig, dem Ganzen hinterher immer zu sein und immer durch den Funnel von den ganzen Clickups, wie gesagt, zu sein. Und ich denke eben, dass man effizienter und innovativer wäre, wenn man 3 Tage oder wenn wir 3 Tage die Woche im Büro sein würden.
Ihr habt die Firma gegründet mitten in der Corona-Pandemie, ne?
Genau, ja.
Ja, okay. Und weshalb beschränkt ihr euch bei den Entwicklern auf Entwickler, die in Deutschland sitzen und nicht global?
Ja, wir haben tatsächlich ein paar noch von, die wir mit Service-Providern aus dem Ausland gehired haben. Aber es gibt ein paar Probleme. Erstens, wir brauchen die IP ja innerhalb der Firma. Das heißt, ich kann nicht irgendwie, wenn ich das zu sehr über Agenturen machen würde, dann gäbe es in jeder DD die Frage, wo denn die IP liegt. So. Das ist großes Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, dass wenn du Leute über Service Provider im Ausland hirest du die nach lokalem Arbeitsrecht. Das heißt, du kannst sie auch nur kündigen nach lokalem Arbeitsrecht. Und das ist extrem schwierig zu managen. Also wenn ich dann, wir haben da ein paar Erfahrungen gesammelt. Und wenn du dann anfängst, italienisches und französisches Arbeitsrecht zu recherchieren, dann stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Auch mit Anwälten, die das können. Das ist zu viel Aufwand. Also,
hattest du dich mal mit deiner Founder-Kollegin aus Hamburg, mit der Hanna Asmussen unterhalten von Localize? Die haben sich ja, glaube ich, genau diese Themen angenommen. Wenn nicht, dann mache ich da gerne mal ein Intro.
Nee, ich habe mich mit ihr unterhalten, aber nicht darüber.
Okay, gut, also, nächstes Mal.
Es ist wirklich schwierig. Also zum Beispiel Italien, die kriegen 14 Gehälter und Italiener zum Beispiel bekommen, wenn sie heiraten, ich glaube 10 Tage extra Urlaub von der italienischen Regierung zugesprochen. Ich meine, es sind 10 Tage. Arbeitstage. Das heißt, meine beiden, nicht Hauptentwickler, aber 2 wichtige Entwickler haben dieses Jahr geheiratet und waren beide dann 4 Wochen weg. Also.
Okay. Ja.
Das ist challenging, wirklich.
Ich war in der Toskana und in der Provence ein bisschen im Sommer und weiß, was also ich ganz verstehen. Aber ja, ich verstehe.
Das ist halt mega. Das kann man auch machen, aber das ist halt auf Unternehmerseite ist ein bisschen schwierig dann.
Nein, ich verstehe die Herausforderung. Bei einer Sache würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen. Du hast gesagt, einerseits, was du wieder so machen würdest, was du total cool fandest, ist euer Speed, wie schnell ihr Sachen entwickeln habt. Andererseits hast du gesagt, du würdest aufhören, so viel rumzuprobieren. Und das passt in meinem Kopf noch nicht ganz so ganz zusammen. Kannst du das nochmal ein bisschen aufklären?
Ja, also wir haben verschiedene kleinste MVPs gemacht. Also nebst der Kinder-App haben wir, und deswegen sagen, obwohl wir diese ganzen kleinen Nebenschauplätze hatten, waren wir trotzdem extrem schnell. Also es gibt ja Firmen, die sehr ähnliche Sachen machen wie wir. Und wir haben in irgendwie 7 Monaten das gebaut, wozu die 4 Jahre brauchten. Ne? Also das heißt, wir waren ultra schnell. So. Ja. Aber wir haben halt, wir haben nebenbei, wir haben zum Beispiel als wir die Kinder-App hatten, haben wir ein Teddy gebaut, mit dem Kinder sprechen konnten. Wir haben den ganzen TED AI genannt, fanden wir witzig, TED AI. Und dann meine Kids saßen dann auch vor dem Teddy und haben mit dem Teddy geredet und der Teddy hat zurückgeredet, der war dann mit dem Wi-Fi verbunden, wir hatten auch eine Stimme, logischerweise, der hatte dann so ein Leuchtkreis in der Mitte, der so ein bisschen Knight Rider-artig immer geleuchtet und so ein Ring, der immer leuchtete, wenn er sprach. Ich meine, klar, das haben wir nebenbei gemacht, aber meine Güte, ja, das hat, also hätten wir auch mal nicht machen sollen, aber solche Sachen haben wir halt mehrfach. Wir haben einen Cameo-Clone, also nicht ganz so ein Clone, aber ein ähnliches Konzept auch gebaut, haben wir, dass man Celebrity-Greetings machen kann. Das heißt, wir haben das ganze Backend, wir haben alles gebaut, auch Frontend hatten wir. Wir hätten nur noch einen Knopf drücken und live gehen können und uns dann doch nicht entschieden, das zu machen. Ja. Also für personalisierte Greetings zum Beispiel. Ja. Ja. Das heißt, per Deepfake kannst du dann irgendwie ein Greeting von David Hasselhoff oder so, keine Ahnung, kannst du von ihm Happy Birthday dir sagen lassen. Im Prinzip sind alles sehr gute Ideen gewesen, aber ich will nicht sagen, wir haben uns verzettelt, aber das war halt, glaube ich, nicht nötig so
im Nachhinein. Okay, interessant, dass du das sagst, weil ich denke, gerade bei solchen Experimenten lernt man ja auch wieder was und in der Entwicklung von dem Cameo-Feature habt ihr ja bestimmt auch irgendwas gelernt, was dann doch irgendwie ins Endprodukt eingeflossen ist. Also ich finde es gar nicht so einfach als Founder zu sagen, das ist so nah dran am Hauptprodukt, was wir entwickeln wollen, dass wir daraus was lernen und an der Stelle schneide ich es aber ab und mache Fokus wirklich auf die Kern-Features. Also man sagt ja schon immer Fokus, 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 aber ich finde, wo man da die Schnittstelle, die Grenze zieht, ist gar nicht so easy immer.
Das ist extrem, und das ist, letztlich ist das ja das, was das Unternehmertum ausmacht und was also diese schwierigen Entscheidungen zu treffen, wann man wirklich was macht, ja. Aber ich muss dazu sagen, das ist auch nicht mein Verdienst, das ist mal der Verdienst meines Co-Founders, der ein super erfahrener Founder ist und der seit 20 Jahren nichts anderes macht, außer Produkte selber zu bauen, ist extrem gut darin, die Entscheidungen zu treffen. Ja, also das heißt, der war letztlich derjenige, der irgendwann gesagt hat, cut, das machen wir, nein, das machen wir nicht mehr. Und das war sehr smart, ja. Also daran habe ich mich dann auch orientiert und gedacht, so, okay, fein, er hat die Erfahrung in der Hinsicht und deswegen vertraue ich dem 100% und dann gehen wir in diese Richtung.
Alright, da habe ich auf jeden Fall wieder was gelernt. Bei einer Sache würde ich dich bitten, noch eine ganz klare Entscheidung zu treffen und zwar bei meiner abschließenden Frage nach deiner Restaurantempfehlung. Du sitzt in Hamburg, von daher dein Restauranttipp in Hamburg, es kann Frühstück, Lunch, Dinner sein. Wo müssen Leute, wenn sie in Hamburg sind, unbedingt mal hin?
Warte, ich gucke einmal kurz nach. Das heißt irgendwas mit Salt. Da war ich nämlich letztens. Das kann ich sehr empfehlen. Gib mir eine Sekunde, ich muss gucken, wie es genau heißt. Das heißt Salt and Silver. Kann ich extrem gut empfehlen. Die haben zwei Restaurants. Eins geht nach links sozusagen, eins rechts. Ich glaube, rechts ist die lateinamerikanische Küche. Mhm. Und da ich einen lateinamerikanischen Hintergrund habe, präferiere ich die. Und es ist ganz wunderbar, mit Blick auf die Elbe, delikates Essen kann ich höchstens, also wärmstens empfehlen.
Salt and Silver in Hamburg. Mhm. Ja, nehmen wir gerne in unsere Restaurantempfehlungen auf der Artist-Website auf. Ja, du bist beim Artist Summit am 12. Oktober auch in Berlin, richtig?
Richtig, freue mich sehr.
Mhm. Cool, freue ich mich auch drauf, dann aufs persönliche Wiedersehen. Ansonsten kann ich auch jedem, der sich für Generative AI interessiert, für das Modell, unbedingt empfehlen, mit Elisabeth mal zu quatschen. Ich habe bisher jedes Mal was gelernt, wenn wir es getan haben und freue mich schon aufs nächste Gespräch. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank, Janis. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war mein Gespräch mit Elisabeth Lorange von Oxolo. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur Funding-Runde. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir hören uns bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.